Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 von Hoffefunk nach ereignisreichen Tagen. Wir haben ein turbulentes Spiel in Dortmund gesehen und vorgestern alle mitgefiebert am sogenannten Deadline Day. Und dieser wird auch im Fokus dieser Folge stehen. Wir werden über ihn reden, wir werden ihn bewerten und am Ende noch über verschiedene gemischte Themen sprechen. Zum Beispiel wurde ja im DFB-Pokal die zweite Runde ausgelost. Und das mache ich natürlich wieder zusammen mit Jonas.
Hallo, herzlich willkommen und alle, die zuhören.
Ja, Jonas, wir haben ja, man kann das ja mal ganz transparent machen, das Spiel ganz unterschiedlich verfolgt. Du hast es später on demand gesehen und quasi etwas den analytischeren Blick drauf, weil du es komplett gesehen hast, aber eben ohne die ganzen Emotionen. Und ich habe es mit den ganzen Emotionen gesehen und muss sagen, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich fand es ein sehr starkes Spiel, das mir aber auch auf eine Art das Herz gebrochen hat, muss ich sagen.
Ja, genau, du sagst es schon richtig. Ich war an diesem Freitag auf einem Geburtstag, ein bisschen weiter weg in der Nähe von Köln. Und deswegen wusste ich schon vorher, dass ich quasi nur so am Kicker immer mal wieder die Alerts anmachen kann oder immer wieder neu aktualisieren kann. Und wusste aber auch schon, okay, ich möchte es mir im Nachhinein anschauen, war mir aber bis dato nicht ganz sicher, wie ich es machen soll. Soll ich wirklich versuchen, irgendwie auf Flugmodus zu gehen und mir es erst später anzugucken und so zu tun, als wüsste ich nichts? Aber den Plan habe ich dann relativ schnell verworfen, weil es wirklich bei meinem Handy einfach nicht möglich ist, den Spielstand oder irgendwas zum Spiel nicht mitzubekommen. Also sei es WhatsApp-Gruppen, wo mir dann irgendwelche Sachen geschrieben werden, oder mein komplettes Instagram, mein komplettes Facebook, mein komplettes Twitter, jede zweite Person, der ich folge, hat was mit der TSG zu tun gefühlt. Du weißt genau, was ich meine. Bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich.
Ja, nicht ganz so sehr. Also natürlich gerade auf Twitter kann ich überhaupt nicht gehen oder auf Instagram. Aber Sonst habe ich tatsächlich so in meinem Freundeskreis doch recht wenig Fußballfans und erst recht Hoffenheim-Fans. Aber klar, auf Social Media hätte ich da auch extrem aufpassen müssen.
Ja, es geht gar nicht um Hoffenheim-Fans. Da habe ich in meinem direkten Freundeskreis auch niemanden. Aber das war ja ein Freitagsspiel und es war ja auch ein gutes Spiel. Das haben dann natürlich trotzdem alle meine fußballbegeisterten Freunde geschaut. Dann, ich habe auch noch Dortmund-Fans darunter, natürlich, auch wenn die bei uns in der Gegend wohnen. Seit 2011 sind ja gefühlt jeder Dortmund-Fan. Kleiner Witz. Und genau, also deswegen ist es einfach unmöglich, dass ich das dann mitbekommen habe. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, komm, drauf geschissen, ich aktualisiere es und guck's mir dann später trotzdem nochmal an. Und es tat schon verdammt weh. Also ich weiß noch, wie ich an diesem Stehtisch stand, aktualisiert habe und auf einmal steht da 2:2 von Dabur. Und ich freue mich schon noch.
Ich habe dir doch sogar per WhatsApp geschrieben, bevor es aktualisiert wurde, glaube ich.
Ja, genau. Und und dann dachte man ja wirklich, okay, wir haben es geschafft. Wir haben es aufrechterhalten, das 9. Spiel saisonübergreifend, ungeschlagen zumindest. Und das dann halt auch noch gegen Dortmund, also wirklich einen Verein, den ich wirklich nicht zu den ich wirklich nicht zu den sympathischsten Vereinen zähle, auch noch in Dortmund vor dieser gelben Wand. Dass dann noch das 3:2 passieren muss, also sagen wir es mal so, das tat wahrscheinlich live vor dem TV weh, das tat im Stadion weh, aber das tat auch einfach nur beim Kicker weh, wenn man ihn aktualisiert hat.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob man es hört, hier wird gerade massiv gebohrt, schon seit morgens. Ich weiß nicht warum, ich hoffe, euch nervt es nicht so sehr beim Zuhören. Mich nervt es ein bisschen, aber ich habe zum Glück Kopfhörer drin, deswegen geht's nur. Falls ab und zu man denkt, okay, hier wird die Wohnung abgerissen, dem ist nicht so, aber wir ziehen einfach durch, denn wir haben wirklich wichtige Themen. Und ja, bei mir war es ganz genauso. Ich hatte überhaupt keine Zeit, dieses 2:2 richtig zu verarbeiten, bis es schon 3:2 stand. Und das hat mich auch, das ist so frustrierend, auch gerade für den Emotionshaushalt irgendwie. Also, man hat gar nicht mehr richtig dran geglaubt. Ich weiß nicht, ob das am Ticker auch so war. Man wusste schon, okay, eigentlich wäre ein Remis okay und verdient gewesen, aber man dachte dann schon so in den letzten Minuten, okay, man schließt ein bisschen damit ab. Die Jungs haben ein gutes Spiel gemacht, die haben gekämpft, die haben viel versucht und man kann ihnen nichts vorwerfen, aber knapp verloren, schade. Und dann, 90. Minute, Dabur das Tor nach der Ecke, nach einer tollen Ecke, die Akpoguma verlängert und Dabur ist hellwach, läuft rein und ich weiß nicht, eine Minute später dann der Ausgleich durch Haaland, der ja auch noch, Ich weiß nicht, man kann nicht sagen, dass wir geschlafen haben, aber es war irgendwie ein Tor des Willens und irgendwie reingeprügelt.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Da muss ich auch erstmal nochmal Komplimente an dich geben, erstmal. Letzte Folge haben wir ja noch darüber geredet, dass wir beide Dabur nicht starten lassen würden. Aber du hast gesagt, gegen so einen Gegner wie Dortmund kann man so einen Dabur dann schon mal einwechseln. Wo wir uns dann ja so ein bisschen gestritten haben, ah, ist Dabur ein guter Einwechselspieler, wie ist er gerade in Form? Ja. Aber du bist ja ein sehr großer Freund von Dabur und du hast recht behalten. Also da muss ich wirklich sagen, dieses Tor nach Vorlage von Akpo, das ist ein klassisches Neuner-Tor. Das ist ein richtiges Stürmertor, wo nicht viele in unserer Mannschaft wahrscheinlich gestanden wären. Da muss man wirklich mal sagen, gute Einwechslung. Leider hat es nicht für einen Punkt gereicht. Und ja, ich will ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen, dass wir geschlafen hätten. Weil ich finde, ein Gegentor, also wirklich eine Minute nach unserem 2:2, wo eine Mannschaft, wo eine Viererkette und die Sechser schlafen, das sieht für mich schon noch ein bisschen anders aus. Mhm. Also dafür war das Tor dann doch erstens mal zu gut gemacht von Dortmund und auch zu viele Zufallsfaktoren mit drin. Also erstmal der genau, Schuss von Wolf. Erstmal, es ging alles so schnell. Das liegt natürlich auch an der Geschwindigkeit von den Dortmunder Spielern, aber es ging so schnell. Erst der Schuss von Wolf. Man wusste gar nicht, wohin mit seinen Emotionen. Baumann hält ihn hervorragend. Dann Nachschuss Moukoko. Und dann auf einmal landet er noch vor Haaland. Man denkt sich in der Sekunde, der kann ja eigentlich nicht reingehen. Posch liegt ja genau im Weg. Und dann haut er ihn genau über Posch rüber. Also eigentlich gab es ja gar keine Lücke für dieses Tor. Und auf einmal war er drin. Dann wurde es noch mit dem Videobeweis reviewed. Man hat natürlich Hoffnung, unabhängig davon, ob man Fan oder ein Feind vom Videobeweis ist, hat man natürlich als TSG-Fan Hoffnung, dass es dann doch noch aberkannt wird. Und dann auf einmal nicht. Also es war einfach zu viel. Es waren so viele krasse Emotionen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich wieder gemerkt, auch bei der Vorbereitung fürs Spiel, als wir die Folge für das Spiel aufgenommen haben, bevor es losging, während des Spiels, unabhängig davon, ob ich es live sehen konnte. Das ist, also gegen Dortmund ist einfach, das Bundesligaspiel ist schon ein sehr großes Highlight für mich. Ich wüsste jetzt nicht, gegen welchen Gegner ich mehr gehypt bin. Also sowohl positiv als auch negativ, worauf ich mich mehr freue, aber es gibt kaum einen Gegner, wo ich auch mehr Angst davor habe, zu verlieren, weil ich einfach so große Antipathie gegen diesen Verein habe.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde so weit gehen und sagen, dass das fast mein mein Lieblings-Bundesligaspiel ist. Aus zwei Gründen, weil die Mannschaft von Dortmund sehr stark ist, weil die Antipathie da ist und weil wir doch immer irgendwie Chancen haben. Und das ist ja dann doch irgendwie gegen Bayern leider nicht so. Wir haben gegen Bayern auch eine gute Bilanz, aber keine ganz so gute. Und es gibt zum Beispiel noch einen anderen Verein, bei dem ich immer sehr, sehr hoffe, dass wir gewinnen, aber wir schaffen es dann gar nicht so oft leider, nach meinem Gefühl, das ist die Frankfurter Eintracht.
Ja.
Aber das ist auch so ein Spiel, wo ich immer sehr, sehr hoffe, dass wir gewinnen. Ich erinnere mich noch an ein Spiel im Stadion, waren wir da zusammen, Jonas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 91. Minute, Kopfballtor Hübner, muss ewig her sein, vielleicht 2017 oder so. Aber ich habe mich so unfassbar gefreut nach einem doch relativ mauen Bundesligaspiel.
Doch, da stimme ich dir zu, wirklich. Also Bayern, Dortmund und auch Frankfurt. Natürlich Frankfurt wegen der Nähe und Frankfurt auch wegen dieser, muss man schon sagen, oftmals großen Asozialität der Fanszene. Muss man schon sagen, dass man da natürlich, da kann ich nicht wegschauen. Da kann ich dann auch einfach nicht sagen, Frankfurt wirtschaftet gut, hat coole Spieler, macht es gut. Wenn ich einfach schon sehr oft schlechte Erfahrungen auch im Stadion gemacht habe, mit der Frankfurter Fanszene, dann hat man einfach zwangsläufig sehr große Antipathie gegen diesen Verein. Und das geht mir sowohl bei Dortmund als auch bei Frankfurt so.
Ja, genau. Und ja, es war auf jeden Fall wieder ein besonderes Spiel. Das Spiel wurde absolut den Erwartungen gerecht. Ich glaube auch, dass das wieder so ein Spiel war. Ich habe da viel mitgekriegt, so auf Social Media, wo auch viele Außenstehende so ein bisschen beeindruckt von der TSG waren. Oder auch objektivere Berichterstatter. Also ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt mal unabhängig von den Ergebnissen, rein nur von der spielerischen Performance her, doch sehr gut in die Saison, was man ja bei 4 Punkten nach 3 Spielen nicht unbedingt sagen müsste. Gleichzeitig ist natürlich auch ein Spiel gegen Dortmund nichts, wo man einen Sieg erwarten kann. Aber irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, und das haben wir ja auch oft kritisiert, wir haben es immer gehofft und haben auch teilweise versucht, Hoeneß in Schutz zu nehmen, aber am Ende haben wir dann doch immer gesagt, eigentlich erkennen wir es nicht. Und zwar diesen klaren Plan, dieses, dass es irgendwie Hand und Fuß hat. Und irgendwie die ersten drei Spiele hat es Hand und Fuß.
Ja, vielleicht auch, weil er jetzt mal Spieler hat, die er für sein Spiel braucht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht reicht ja auch einfach mal so eine Komponente, dass er jetzt so ein Angelo Stiller zur Verfügung hat, den er natürlich sehr gut kennt oder dass er jetzt
wirklich gut macht. Ne? Also klar,
ja, natürlich.
Er ist jetzt nicht der Top-Spieler bei uns, aber der kommt aus der dritten Liga und hat sich seinen Startelf-Einsatz absolut verdient.
Oder auch, dass er jetzt einfach mal eine Vorbereitung hat mit den Spielern, die er dann auch tatsächlich einsetzen kann. Mhm. Also letztes Jahr war es ja immer so, er macht eine Vorbereitung und auf einmal sind gefühlt die Hälfte der Spieler, die er eingeplant hätte, weg. Verletzungsbedingt, Corona-bedingt, warum auch immer. Und das macht natürlich schon einiges in deinem Kopf, wenn du eigentlich geplant hast, okay, die drei, vier Spieler sind meine Anker, das sind meine Führungsspieler, die geben die Kommandos. Und auf einmal fehlen dann einfach immer vereinzelt welche. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, ganz genau. Also was mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, natürlich haben wir dafür auch viel Hass bekommen auf Social Media, war die gelbe Karte nach 9 Sekunden und insgesamt 3 gelbe Karten nach 10 Minuten. Ne? Ich will ja überhaupt nicht zu einem sehr aggressiven Spiel aufrufen und das hat Hoeneß mit Sicherheit auch nicht. Also nicht zu dieser Art von Spiel, aber es war schon Teil des Matchplans. Und es hat auch funktioniert, hatte ich das Gefühl. Gerade in der ersten Halbzeit, ich erinnere mich an den Kopfball von Kramer, an den Pfosten, an die riesige Chance von Baumi. Das schüchtert auch so ein bisschen ein. Klar, es waren, wie gesagt, ein paar Zweikämpfe dabei. Da würde ich als objektiver Zuschauer auch sagen, boah, bisschen drüber. Aber die Diskussion kann ich dann doch nicht mitgehen, dass manche gesagt haben, naja, das war ja eigentlich rot. Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Tut mir leid. Zum Beispiel gab es, glaube ich, auch diese harte Grätsche von Posch, wenn ich mich richtig erinnere.
Wo die er war sogar, schon härter, ja.
Ja, aber ja. Wo ich auch mal ganz ehrlich sagen muss, ne, das war hart, aber er macht genau das, laut Lehrbuch, genau das, was ihn vor der roten Karte bewahrt, und zwar nicht mit gestrecktem Bein. Er zieht das Bein zurück, geht mit angewinkeltem Bein rein, senkt so die Verletzungsgefahr und klar, auch Baumi, ne, bisschen mit dem Ellenbogen, aber auch das typische gelbe Karte meiner Meinung nach.
Das stimmt. Und vor allem nach 9 Sekunden, also da muss man auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen, wenn du nach 9 Sekunden in so einem Spiel, was eh schon Freitagabends, 20:30, wenn du da nach 9 Sekunden eine rote Karte gibst, also dann wird es kein sympathisches Spiel mehr für den Schiedsrichter. Dann
gut, das ist jetzt nochmal eine neue Ebene, ne? Aber dafür fand ich es auch wirklich nicht hart genug.
Nee, auf keinen Fall. Nee, also da muss wirklich einiges davor passiert sein. Und ich glaube auch tatsächlich, so viel zum Thema Matchplan. Natürlich wird Sebastian Hoeneß davor Ansprachen gehalten haben, dass es um Aggressivität gehen wird, dass man Dortmund im eigenen Stadion Paroli bieten muss. Keine Frage. Aber dennoch hat er auf keinen Fall dazu geraten, gleich mal in der, also weißt du, wie man jetzt so sich's vorstellt, in der unterklassigen Liga mit irgendeinem Trainer, der keinen richtigen Trainerschein hat und dann sagt, so, da müssen wir jetzt erstmal gleich in den ersten 2 Minuten Zeichen setzen. Und wenn einer durchläuft, dann gibt's halt erstmal eine ordentliche Blutgrätsche. Weißt du, so ist es natürlich auf gar keinen Fall. Ich glaube einfach, da spielt der Faktor rein, dass auch unsere Spieler, gerade auch die Spieler, die schon lange bei uns sind, wie ein Baumi, wie ein Posch, auch natürlich diesen erstmal die Emotionalität von den Spielen Dortmund-TSG aufnehmen aus den letzten Jahren und zweitens natürlich auch diesen Hass von den gegnerischen, von den Fanszenen, sowohl von Dortmund-Seite als auch natürlich von unserer Fanseite, die spüren den, die sind ja nicht blöd. Die lesen ja auch, was auf Social Media abgeht. Die lesen ja auch die Plakate. Die hören ja auch die Rufe, die kommen. Und das deswegen wissen die ja auch, dass das ein ganz, ganz besonderes Spiel auch für uns Fans von der TSG Hoffenheim ist. Und dementsprechend gehen die da natürlich auch aggressiv in das Spiel rein und wissen natürlich auch durch die Geschichte der letzten Jahre, dass was drin ist gegen Dortmund. Und deswegen hat mir der Auftritt unserer Mannschaft, muss ich sagen, auch wenn es am Ende kein Punkt wurde, sehr gut gefallen.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, die allermeisten sehen es eben auch so, jetzt auch mal ohne Fanbrille, wenn man mal guckt, was der Kicker getitelt hat, zum Beispiel Haaland schockt stark Hoffenheimer oder auch Max Jakob Ost hat es in seinem Podcast gesagt, es wäre durchaus auch ein verdientes Remis gewesen. Und das ist einfach Fakt. Klar, Dortmund hatte so ein kleines bisschen, Betonung auf klein, mehr Spielkontrolle. Aber auch Manuel Akanji, der übrigens ein super Spiel gemacht hat bei Dortmund, hat danach gesagt, was ihn gestört hat, war, dass sie, also die Dortmunder, es nicht geschafft haben, die Spielkontrolle zu behalten, obwohl sie meistens geführt haben. Sie haben die längste Zeit des Spiels geführt, also zumindest deutlich länger als, also wir haben ja nie geführt, ne? Also, ja. Und auch in diesen Zeiten hat Akanji kritisiert, dass sie nie Ruhe ins Spiel bekommen haben und es so sehr hin und her gewogt ist. Und das ist natürlich auch ein großes Kompliment jetzt an unsere Mannschaft.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Aber was ich bei der Berichterstattung auch immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, ist zum einen für mich eine immer noch bestehende Überschätzung von Dortmund und eine immer noch bestehende Unterschätzung von uns.
Aber woran kannst du das festmachen? Das finde ich interessant.
Wenn man, du sagst es ja allein schon, wenn man mal die letzten Jahre anguckt, ich meine Dortmund, dass die das letzte Mal Meister wurden, ist ja jetzt auch schon einige Jährchen her. Ich glaube, Bayern wurde jetzt das 9. oder 10. Mal
in Folge Meister. Wie lange ist es denn genau her? 8 Jahre? Neun Jahre.
Ich glaube 9 Jahre. Okay. 2012 wurde Dortmund das letzte Jahr Meister. Mit Klopp noch.
Und, ja, und seitdem also kommt hin, ja.
Man sagt ja immer, irgendwie, wenn neunjährige Kinder oder so, die haben noch keinen anderen deutschen Meister erlebt als den FC Bayern München. Also diese Dominanz ist schon wahnsinnig krass. Und da ja. waren ja jetzt auch nicht wirklich immer knappe Duelle dabei. Und auf der anderen Seite, wenn man einfach die Historie kennt, was man ja als Journalist mit 2 Minuten googeln schon mal haben könnte, dieses Wissen, dann weiß man ja auch, dass die TSG sich immer gut verkauft. Und auch in den letzten Jahren schon Champions League gespielt hat und alles Mögliche. Und in der Berichterstattung wird immer so getan, als ob Dortmund der absolut klare Favorit ist. Und das sehe ich eigentlich gar nicht mal so. Natürlich ist Dortmund der Favorit und natürlich haben wir in dem Spiel nichts zu verlieren. Aber da kommt auf jeden Fall immer so ein bisschen eine Unterschätzung von unserem Team auf jeden Fall durch. Weil ich muss es auch nochmal ganz ehrlich sagen, also Dortmund hat dieses Jahr wieder das Zeug zum Vizemeister, was aber auch daran liegen wird, dass seitens der Bayern Leipzig dieses Jahr so kaputt gekauft wurden, dass Leipzig dieses Jahr auf gar keinen Fall Meister wird. Also ich habe einen lustigen Twitter-Tweet gelesen. Vielleicht, da hat er so geschrieben, vielleicht teilt jemand nicht diese Meinung, aber ich finde schon, dass Trainer, Kapitän und Abwehrchef in einer Periode, in einer Transferperiode, doch ein Tick zu viel ist. Weil Bayern hat ja Trainer, Kapitän und Abwehrchef in einem transferiert zum FC Bayern München.
Ja, den Tweet habe ich auch gelesen, ja.
Und dadurch nehmen sie natürlich Leipzig erstmal komplett aus der Konkurrenz, muss man natürlich schon sagen. Und, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn Dortmund dieses Jahr Meister wird, also wirklich, da kann man mich wirklich beim Wort nehmen, dann kaufe ich mir ein Dortmund-Trikot, ohne Witz, und verbrenne es nicht mal, obwohl ich es am liebsten verbrennen würde. Weil die werden auf gar keinen Fall Meister, auf gar keinen Fall.
Okay, dein Wort
oder
war Jonas. Also ich würde auch nicht drauf setzen. Nee. Ich nehme nur wieder wahr, das hat aber in den letzten Jahren auch nicht funktioniert, dass eben der Bayern-Kader als gar nicht mal so stark angesehen wird. Und auch ja teilweise Sachen passieren, die nicht so ganz dem entsprechen, was Nagelsmann gesagt hat oder was Nagelsmann wollte. Aber mal ganz kurz, sind wir jetzt durch mit dem Spiel schon Dortmund gegen Hoffenheim? Weil sonst ist das ja ein Thema, was wir auch gut gleich beim Deadline Day Special noch mit dazu bringen könnten. Auch vielleicht die Perspektive auf andere Teams kurz.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, ob wir bei Dortmund jetzt noch so ins Detail gehen müssen.
Also wegen mir nicht. Ich hätte noch eine Abschlussfrage vielleicht an dich zum Spiel.
Ja, bitte.
Und zwar, irgendjemand hat das aufgebracht. Ich weiß leider nicht mehr wer, aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Denkst du, nach diesem Spiel, nach dieser Leistung, kommt die Länderspielpause eigentlich sehr ungelegen für uns? Oder ist es vielleicht sogar eher gut?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, es ist relativ egal.
Ja, also der Gedanke kommt natürlich auch eher daher, weil wir doch ziemlich, ziemlich gut gespielt haben, aber eben mit 0 Punkten nach Hause gehen, wo man natürlich dann auch wieder viel gut machen muss. Und jetzt macht man da erstmal mehrere mittelbedeutsame Spiele mit der Nationalmannschaft. Heute Abend, wir haben den 2. September heute, spielt Deutschland gegen ein echtes Top-Team. Jonas, weißt du, wen ich meine?
Liechtenstein.
Absolut, so ist es. Und vielleicht sehen wir da auch, ich könnte es mir gut vorstellen, zum ersten Mal David Raum im Nationaltrikot. Mich hätte das schon ein bisschen überrascht. Und dich?
Mich hat es auch ein bisschen überrascht, aber wenn man dann mal kurz nachdenkt, wer seine Alternativen als Linksverteidiger sind, wenn man mal einen Robin Gosens wegdenkt, der ja doch eher ein bisschen offensiver
ist. Aber Gosens ist doch auch nominiert worden, oder?
Ich glaube schon,
ja. Oder wird er gerade geschont oder ist angeschlagen? Ich bin leider nicht so gut im Thema drin. Die Nationalmannschaft hat mich irgendwie nicht mehr ganz so gefesselt. Naja.
Ja. Ja, Nationalmannschaft und Fesseln, das sind auch wirklich Wörter, die schon sehr paradox sind.
Ja, aber ich bin sehr gespannt. Das ist das Einzige, was ich heute Abend spannend finde. Darf David Raum sein Debüt feiern? Und viele sprechen dafür, dass er zumindest einen Kurzeinsatz bekommt, der ja Olli Baumann leider verwehrt blieb. Ansonsten, Jonas, darüber müssen wir leider auch noch kurz reden. Ich weiß aber nicht, ob es passt eigentlich zu beidem. Also erstmal ganz kurz freuen wir uns natürlich riesig, dass Luca Philipp, Marco John und Angelo Stiller neu für die U21 nominiert wurden. Meines Wissens nach wurde Dennis Geiger nicht mehr nominiert, da er zu alt ist. War ja U21-Kapitän. Ja. Und musste jetzt eben verletzungsbedingt, durfte er den Titel nicht mitfeiern. Und alles ein bisschen ungut gelaufen. Hat aber auch gegen Dortmund eine gute Figur gemacht, eine starke Vorlage auf Baumi, also...
Eine Weltklasse-Vorlage.
Ja, das war wirklich auch toller sehr, Laufweg sehr gut. Von Baumi. Da sah Guerrero sehr alt aus. Aber das ist natürlich erstmal eine tolle Nachricht. Drei Spieler da nominiert. Auch Luca Philipp, jemand, der ja eigentlich keine Chance hat auf Minuten und nur Regionalliga spielt. Aber da werden große Stücke auf ihn gehalten. Und da wird sich natürlich auch, denke ich, Alexander Stolz freuen, der ihn ja auch trainiert. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, tatsächlich. Vielleicht ist er auch in der Trainingsgruppe der Profis. Da will ich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber auf jeden Fall hat Alexander Stolz, den wir ja letztes Jahr interviewt haben, ihn massiv gefördert, auch bei der zweiten Mannschaft.
Und ihn auch massiv gelobt. Ich kann mich noch daran erinnern,
ja.
Dass er gesagt hat, dass Luca Philipp auf jeden Fall wirklich ein Torwart ist, der extremes Potenzial mitbringt.
Genau, wir haben auch, eine lange Folge mit Alex Stolz aufgenommen. Hört die gerne nochmal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und
genau.
Was auf jeden Fall stimmt, die beiden stehen auf jeden Fall insofern noch in Kontakt, weil Luca Philipp ja die meisten Spiele eben bei der U23 absolviert. Selbst wenn er jetzt nicht mehr mittrainieren sollte, sammelt er da ja Spielpraxis.
Ja.
So, und jetzt sind wir beim Deadline Day. Und vielleicht erstmal den Überraschungen. Was uns jetzt vielleicht nicht überrascht hat, aber trotzdem sehr gefreut hat, Andrej Kramaric bleibt mindestens noch für 12 Monate ein Hoffenheimer.
Was ja, uns vielleicht. Also das ist, eigentlich ist es nicht so überraschend, aber wurde jetzt so ein bisschen nochmal in der letzten Woche ein bisschen Angst geschürt.
Ja, ja.
Und deswegen hat man dann schon freudig aufgeatmet, als dann wirklich der Deadline-Day endlich vorbei war. Weil man wusste, okay, gut, auch wenn man es eigentlich nicht für möglich gehalten hat, weil bei einem Spieler wie Andrej sollten eigentlich die Journalisten so weit sein, dass sie das sehr viel früher schon aufschnappen. Und da hat man ja wirklich lange Zeit gar nichts gehört.
Exakt. Und das Transferfenster in Italien hat dann noch ein paar Stunden später zugemacht. Aber wir waren uns ja eigentlich beide schon relativ sicher, dass es keinen Last-Second-Deal bei Kramer geben kann. Eben zwecks Ersatz. Ja. Und eben, wenn Kramer gegangen wäre, dann eben schon vor mehreren Wochen. Damit die TSG sich darauf einstellen kann, einen neuen Spielmacher oder wie auch immer integrieren kann und dass es nicht passiert, freut uns natürlich sehr. Was uns vielleicht weniger freut, ist natürlich, dass Joshua Brennett und Kasim Adams weiterhin in unserem Kader stehen. Ich muss aber auch sagen, dass es mich nicht total überrascht. Hätte ich jetzt wetten müssen, hätte ich gesagt, okay, Rosen kriegt einen von beiden noch los und den anderen nicht. Aber es hat leider nicht funktioniert. Ich bin da sehr gespannt, was passiert. Also ich glaube, das Fenster in der Türkei ist zum Beispiel noch offen, wenn ich mich nicht irre. Aber jetzt die größte Überraschung aus meiner Sicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es stand jetzt auch sogar nicht gut, dass Florian Grillitsch weiterhin bei uns spielt, noch für mindestens ein Jahr, und wir wahrscheinlich keine Ablöse für ihn bekommen werden. Und er jetzt, Jonas, hast du es mitbekommen, gestern am 1.9. ja, direkt Stamm gespielt hat für Österreich. Hat doch einen faden Beigeschmack.
Er hat 82 Minuten gespielt. Also das war irgendwie keine Auswechslung, die dann deshalb war, weil er nicht fit war oder sonst irgendwas, weil er noch eine leichte Verletzung hatte. Sondern ich glaube wirklich, dass da schon mit reingespielt hat, dass er vielleicht die letzten Wochen schon eigentlich gefühlt weg war, Sebastian Hoeneß nicht wirklich auf ihn gebaut hat. Also natürlich kann auch ein bisschen mit reinspielen, dass er vielleicht noch verletzter war als jetzt. Aber jetzt gerade gegen Dortmund glaube ich schon, dass er einsatzfähig gewesen wäre. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, und er war, er war ja nicht mal im Kader.
Ja, genau. Und dann auf einmal spielt er ein paar Tage später komplett 82 Minuten und wird dann erst ausgewechselt für Ilsanker. Das hat einen faden Beigeschmack, ja.
Und eben, man hatte ja auch das Gefühl, also sicher war man sich nicht, weil Hoeneß hat es auch damit begründet, dass man eben keinen Rückfall riskieren will und man ihn langsam heranführt, und hat auch betont, wie wichtig Grillitsch für das Spiel ist. Aber das hat jetzt schon einen faden Beigeschmack. Trotzdem könnte es natürlich sein. Es gibt ja häufiger mal Dissens zwischen Nationaltrainern und Bundesliga-Coaches, dass Franco Foda gesagt hat, okay, ja, der spielt, es ist WM-Quali, das sieht gut aus im Training, scheißegal, dass der ewig nicht gespielt hat, wäre ja natürlich auch eine Möglichkeit. Mein Gefühl sagt mir leider, dass man da eben Grillitsch schon gegen Dortmund hätte einsetzen können, wenn man gewollt hätte, aber eben wahrscheinlich war es so, dass ein Transfer gut möglich war, aber nicht sicher, und er eben nicht zustande kam. Und man dann aus Sicht von Rosen gesagt hat, okay, für 8, 9 Millionen haben wir keinen Bock, ihn abzugeben. Gucken mal, ob wir noch verlängern, und wenn nicht, geht er halt ablösefrei, weil er für die Breite des Kaders vielleicht wichtig ist. Ich persönlich sehe es aber ein bisschen anders, ehrlich gesagt.
Also ich sag's dir ehrlich, wir waren schon ein bisschen schockiert, als dann wirklich Deadline Day war, und dann schreiben wir uns gegenseitig und sagen, ey, David, Grillo ist hier, Grillo ist bei uns, und jetzt? Ja. Und dann guckt man sich die ganzen Sechser, guckt man sich die ganzen Achter bei uns im Kader an, realisiert, dass man nicht europäisch spielt, und ja, man fragt sich dann schon, wie willst du die ganzen Kerle eigentlich unterbringen?
Ja, also ich nenne jetzt einfach mal ganz kurz aus Gag alle Spieler, die bei uns im Mittelfeldzentrum spielen könnten, neben Grillitsch. Also Grillitsch, Samaseku, Rudi, Stiller, Geiger, John hat das eigentlich auch gelernt, wird es aber nicht spielen, Baumgartner, und Gacinovic hat das auch gelernt, wird aber wahrscheinlich auch außen spielen. Nichtsdestotrotz, das ist Wahnsinn.
Aber du hast gerade, unabhängig davon, dass du gerade ein paar Spieler genannt hast,
auch ein paar vergessen,
die du nur zur Ergänzung genannt hast, du hast gerade mindestens 5 Spieler genannt, die auch wirklich Ansprüche auf einen Startplatz haben.
Ja, und ich habe gerade auch Kramaric vergessen, der ja auf der 10, also im offensiven Mittelfeld, durchaus spielen kann, weswegen dann Baumgartner zum Beispiel rechts spielen müsste. Also auch so ein Kramaric kann im Zentrum spielen, auch ein Adamian kann offensives Mittelfeld spielen, sehe ich gerade noch. Dabur hat genau auch schon mal kurz Zehner gespielt.
Also genau, das ist ja auch wichtig, dass du gerade nicht nur die Sechser aufgezählt hast, sondern auch die Zehner, weil wir wissen ja, Grillitsch kann auch theoretisch Zehner spielen. Das heißt,
hat er mehrmals getan.
Genau, das heißt, nicht nur die Sechser sind seine Konkurrenz, in Anführungszeichen, sondern auch ein Geigert auf der 10, ein Baumgartner auf der 10, ein Kramaric auf der 10. Also da muss man überall überlegen, wie man die Spieler da einsetzt. Und dann quasi bei einem Verein wie bei uns, wo so viel auf die Jugendarbeit geht, wo so viel darauf geht, Profit auch zu erwirtschaften, Jahr für Jahr, sich selbst zu finanzieren. Und dann sagst du, dass du einen Spieler hältst, der auf jeden Fall nächstes Jahr ablösefrei weg ist. Also da geht es mir gar nicht daran, dass es wehtut, weil wir die 10, 11 Millionen nicht bekommen, sondern geht es mir darum, dass du jetzt quasi einen Spieler förderst oder fördern musst. Weil sorry, wenn ein Grillitsch da ist, dann musst du ihn eigentlich auch spielen lassen. Regelmäßig. Und da werden langfristig Leute wie Stiller oder Geiger oft auf der Bank sitzen müssen. Das ist einfach so. Und diesen Mehrwert, dass Grillitsch jetzt hier bleibt, Und dafür sich ein Stiller dann auf die Bank setzt oder ein Geiger nicht regelmäßig spielt oder was auch immer, den sehe ich nicht.
Ja, sehe ich ganz genauso, zumal ich dann auch den Gedanken habe. Wenn man es jetzt nicht hinkriegt, also meine kleine Hoffnung ist, ich halte sie aber für unwahrscheinlich, dass man es irgendwie schafft, mit Grilic zu verlängern und er kriegt eine niedrige Aufstiegsklausel. Also wirklich niedrig, sodass man weiß, sodass auch Grilic weiß, okay, was weiß ich, 7 Millionen, das wird auf jeden Fall gezahlt, auf jeden Fall. Zeitnah, das ist überhaupt kein Problem, gerade wenn eben Corona kein so großes Thema mehr ist, dann würde ich sagen, okay, haben wir richtig gehandelt. Jetzt so, wie es aktuell aussieht, bin ich mir auch unsicher. Grilic ist sicherlich vom Niveau her einer unserer Top-5-Spieler. Die wichtigste Frage für mich ist aber, und da vertraue ich jetzt einfach mal Alex Rosen, wollte Grilic unbedingt weg? Und wenn er unbedingt weg wollte, wäre es ein Riesenfehler, ihn zu behalten. Vielleicht wollte er aber nicht unbedingt weg. Und war sich auch unsicher, weil vielleicht dann doch nur Angebote so aus der eher zweiten Reihe kamen. Also AC Mailand wurde ja, glaube ich, gehandelt, ne? Ich weiß gar nicht, ja, wer noch.
Natürlich.
Neapel, ne? War, glaube ich, auch.
Neapel, ja.
Die zwei waren, glaube ich, ein Thema. Und ne, das ist schon ein Schritt nach vorne, aber vielleicht war ihm der Schritt nach vorne nicht groß genug. Vielleicht war er sich selber auch nicht sicher genug, weil vielleicht die Angebote auch nicht so doll waren. Also Milan, Neapel sind aktuell auch nicht ganz vorne mit dabei. Ich weiß nicht, wie es letzte Saison aussah, auswendig. Okay, Milan spielt tatsächlich Champions League. Ja, das finde ich dann doch ein bisschen überraschend.
Ja, letztes Jahr.
Genau,
letztes
Neapel Europa League.
Aha.
Also, ja, es wäre schon ein Schritt nach vorne gewesen. Ich bin mir aber unsicher. Und ich glaube sogar, dass ich jetzt, Jonas, vielleicht siehst du es anders, am Ende gesagt hätte für 8, 9 Millionen am Deadline Day. Grillo, pack deinen Koffer, geh, bitte.
Das ist jetzt ein schwieriges Thema. Also erstmal hoffe ich jetzt wirklich, dass dein Nachbar bald mal die komplette Wand weggeflext hat.
Das ist, weil wie viele Löcher...
Das ist echt, das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wie viele Löcher bohrt denn da? Also haut der sein Haus zusammen oder...
Ich habe das Gefühl, der kommt bald auf meiner Büroseite wieder raus. Also sorry an unsere Hörer. Wenn du es hörst, werden das ja die Hörer auch vielleicht hören. Aber vielleicht kann man...
Ja, also wirklich, Entschuldigung, wir können gerade nichts dafür. Wir haben hier gerade beim David in Stuttgart wirklich einen sehr eifrigen Nachbar, der gerade versucht, alle seine Bohrmaschinen, die er bekommen hat, auszuprobieren.
Ja, Grüße gehen raus, ja.
Ja, gut, dann will ich aber wenigstens auch im Internet dann eine Rezension von ihm lesen, welche Bohrmaschine denn am besten war.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Es ist wirklich schwierig. Ihr könnt uns auch gerne zu dem Thema mal schreiben, was da euer Gefühl ist, was da eure Beobachtung war.
Man hat ja lange. Stopp, ich wollte ja noch was sagen. Ich wollte noch was sagen. Ich jetzt gerade nur aus dem Konzept. Bei diesem Thema, da ist es jetzt halt wieder so, dass wir zwei als Fan-Podcast natürlich nicht die ganzen inneren Einblicke haben. Da wäre ja, es aber jetzt
die super hat, die hat der Kicker ja auch nicht, zum Beispiel.
Ja, außer sie haben irgendwelche Maulwürfe, was ich jetzt mal bezweifle. Aber natürlich haben die besseren Einblick als wir.
Ja.
Bei uns ist ja sehr viel spekulativ, solange es keine Meldungen gibt. Und sehr viel auch mit Menschenkenntnis und Vertrauen hat es ja bei uns auch was mit zu tun. Sollte ein Grilic wirklich gesagt haben, ich möchte gehen, dann muss ich dir zustimmen und muss dir sagen, dann hätten wir ihn auch für 8 Millionen verkaufen müssen. Und da benutze ich auch wirklich das Wort müssen, weil es macht keinen Sinn, einen Spieler wie Grilic dabei zu haben, den du sportlich nicht auf Biegen und Brechen brauchst, einen unzufriedenen Spieler da im Kader zu haben. Das macht einfach keinen Sinn für mich.
Mhm.
Und also ich will jetzt wirklich, das würde mich wirklich so wahnsinnig brennend interessieren, und da kommen wir auch später bei dem Thema Richards noch dazu, wo mir auch irgendwie für das Verständnis sehr viele interne Einblicke fehlen, warum das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber gerade bei Grilic, wie liefen die Gespräche ab? Da muss ja wirklich ein Flo Grilic zu Alex Rosen gesagt haben, du, schau du mal, ob du mich loskriegst, wenn es für dich okay ist und du kriegst 11, 12 Millionen, dann gehe ich gerne, ansonsten bleibe ich hier. Alles gut. Also ansonsten kann das Szenario, so wie es ja jetzt gelaufen ist, eigentlich nicht anders vonstatten gegangen sein, oder? Siehst du das anders?
Ja, oder tatsächlich, Rosen hat doch sozusagen mehr Angst, dass sich die letzte Saison wieder wiederholt und man eben sozusagen denkt, weil wir haben jetzt ja doch einen offensichtlich wirklich breiten Kader. 32 wir Spieler. Man muss, natürlich, breiten Kader. Man muss natürlich ehrlicherweise da sehr wahrscheinlich Brandt auf jeden Fall und Adams wahrscheinlich auch abziehen, also sagen wir mal 30 Spieler. Und vielleicht ist das jetzt die Lehre aus dem letzten Jahr, nicht extrem viel Geld auszugeben, aber eben diesen extrem breiten Kader zu haben, eben, ja, weil vielleicht letzte Saison Europa möglich gewesen wäre, zumindest Platz 7, ohne diese ganzen Fälle. Weiß niemand, weiß nur der Herrgott, keine Ahnung. Aber das wäre so ein möglicher Gedanke. Aber ja, ich bin auch ein bisschen ratlos. Also Grilic hat ja selbst angedeutet, dass er sich einen Wechsel vorstellen könnte. Aber wir wissen ja wirklich nicht, wie es in ihm selbst aussieht oder aussah.
Ja.
Gleichzeitig denke ich mir auch ein bisschen. Ne? Sagen wir mal, Mailand hat 8,5 Millionen geboten. Und Rosen hat gesagt, ja, so zweistellig soll es schon werden. Und dann sagt Mailand nein. Dann ist Mailand auch irgendwie ein bisschen selber schuld, wenn man jetzt mal die Mailand-Perspektive kurz einnehmen will. Weil Grilic hat zwar nur noch ein Jahr Vertrag, hat aber auch einen Marktwert von 18 Millionen. Ist jemand, der sich noch extrem weiterentwickeln könnte. Das hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab. Mit 26 noch entwicklungsfähig, ein ganz wichtiger Mann bei der österreichischen Nationalmannschaft, flexibel einsetzbar und da muss ich dann auch sagen, offensichtlich wollte es Mailand nicht genug.
Ja, und wenn wir schon bei guten Deals sind, du sagst ja gerade, 10 Millionen für Grilic mit einem Jahr Vertrag wäre eigentlich ein guter Deal gewesen.
Oder wenn okay, man weil Mailand ist ja doch relativ gut im Saft finanziell, meines Wissens nach.
Auf jeden Fall, jetzt auch mit der Champions League, also sagen wir es mal so, da kann man schon mal 10 Millionen für ausgeben für einen Spieler, der 18 wert ist. Aber wenn wir schon bei guten Deals sind, so, wir haben es ja letzte Woche schon oder die ganzen Wochen schon angesprochen. Und jetzt kommt mein Statement dazu. Sollte die Nachricht gestimmt haben, dass Bayern gesagt hat, am Ende des Transferfensters bekommt ihr Chris Richards für 10 Millionen gekauft und dann gehört er euch, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum er uns jetzt nicht gehört.
Ja, also verstehe ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge gesagt habe oder nur dir privat. Ich glaube schon, dass wir ehrlich gesagt generell mehr auf den Geldbeutel gucken, als man vermutet und auch gucken müssen. Ne? Also es ist ja immer nicht so, dass das Rosen hat ja schon auch klare Vorgaben zum Teil. Mein Punkt wäre eben gewesen, dann verkauf halt den Grilic für 8,9 und kauf Richards für 10. Und schon ist es finanziell auf jeden Fall kompensiert und wir hätten, denke ich, gewonnen. Weil so ein Richards, ich kann mir schon vorstellen, dass der richtig durch die Decke gehen könnte. Dass man auf jeden Fall mit dem massiv auch Gewinn macht. Klar, das ist auch kein so schöner Gedanke, immer an sowas zu denken, aber es ist halt auch der Hoffenheimer Weg, so ein bisschen auch Spieler auszubilden, bis sie dann Europa League, Champions League Niveau haben und dann den nächsten Schritt machen. Aber das wäre eben meine Taktik gewesen, Richards mit Grilic zu finanzieren.
David, und ich sag's dir ehrlich, ich freue mich jetzt, dass Chris bei uns ist. Weil er ein super sympathischer Kerl ist, weil er ein super Kicker ist, weil er jung ist und alles mögliche. Obwohl, der Faktor jung kann es ja eigentlich scheißegal sein, weil er nicht uns gehört. Und er hat gerade erst bei Bayern verlängert, 2025. Das heißt, wir haben auch keine Kaufoption. Also ich habe noch von keiner Kaufoption was gelesen.
Ich leider auch nicht.
Wir sind wieder der Ausbildungsverein wie damals bei Alaba oder sonst irgendwas. Was ja auch okay ist. Aber ich verstehe den Deal nicht. Weder wirklich von uns, noch von Bayern. David, darf ich dir mal vorlesen, das Transferfenster ist zu, wie viele Innenverteidiger Bayern hat?
Bitte?
Jetzt gerade im Kader und die spielen drei Wettbewerbe. Ja. So, Punkt 1, also sagen wir jetzt mal der erste Innenverteidiger, der Abwehrchef, der trotzdem erst 22 Jahre ist, Upamecano.
Mhm. Ja,
so,
klar.
So, erster. Klar. So, der ist jetzt verletzt. Dann zweiter, Lucas Hernandez. Der eigentlich Innenverteidiger ist, auch Linksverteidiger spielen kann, aber sagen wir mal, der ist Innenverteidiger. Okay. So, höchst verletzungsanfällig, der Kerl. Yeah. Dann, nächster, Niklas Süle und ein junger Kerl, Tanguy Nianzou, 19-jähriger Franzose. Fertig. Mhm, vier Leute, wovon einer, der Abwehrchef, Upamecano, gerade verletzt ist und Lucas Hernandez, der spielt ja eh, als wäre er aus Gummi. Also der ist ja sehr oft verletzt. Und jetzt willst du mir erzählen, und natürlich Nianzou, 19 Jahre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du gegen den in der Champions League gegen Barcelona unbedingt spielen willst.
Ja.
Natürlich hast du dann noch Leute, hat ja jeder Verein wie ein Pavard zum Beispiel, den du im Notfall Innenverteidiger spielen lassen kannst, aber eigentlich ist das nicht. Dann hast du auch noch so Spieler wie Javi Martinez verloren, den du natürlich auch noch Innenverteidiger spielen lassen kannst. Ein Jerome Boateng hast du nicht verlängert. Der meiner Meinung nach, gerade auch wenn du die Altersstrukturen der Innenverteidigung anschaust bei Bayern München, den du optimal hättest gebrauchen können, der ist jetzt zu Lyon gewechselt. Also ich sag's dir ehrlich, ein Chris Richards wäre doch auf jeden Fall auf viel Einsatzzeiten gekommen bei Bayern München. Ich verstehe nicht, was Bayern da dieses Jahr vorhat.
Ja, es ist halt wirklich interessant. Mehrere Medien, unter anderem die Frankfurter Neue Presse, melden halt einfach auch, dass Nagelsmann ihn halten wollte. Und er hat auch, Zitat, gesagt, er geht davon aus, dass er bleibt. Und das ist sehr interessant, finde ich. Und wie gesagt, aufgrund der Größe zu verstehen, ich glaube tatsächlich, dass Richards wirklich nur die sehr unwichtigen Spiele gemacht hätte, aber wenn ihm jetzt ein Viertel der Spiele ausreichen, die hätte er, denke ich, auch bekommen. Aber vielleicht haben die ihm eben nicht ausgereicht. Man muss bedenken, der ist schon relativ weit eigentlich. Richards ist schon US-Nationalspieler und hat jetzt auch schon bei Hoffenheim die Erfahrung gemacht, dass auf ihn gebaut wird, obwohl er gerade erst kam. Jetzt, ja, also ich finde es auch sehr eigenartig von Bayern, aber eben, dass die Bayern keinen breiten Kader haben, hat ihnen in der Vergangenheit ja auch meist gar nicht mal geschadet. Aber mich irritiert es ehrlich gesagt auch.
Ja, und auch auf der Innenverteidigerposition. Also es gibt ja zahlreiche Beispiele, die belegen, dass mindestens ein erfahrener Innenverteidiger absolut Gold wert ist.
Und gut, Süle würde ich da mittlerweile dazu zählen, tatsächlich.
Ja, aber er ist zwar 25, aber dadurch, dass er... Also ich sehe Niklas Süle irgendwie noch nicht richtig als Abwehrchef. Mhm. Weißt du? Und also wenn man sich mal überlegt, ein Sergio Ramos auf höchstem Niveau.
Klar.
Thiago
klar.
Silva mit 35, 36 wurde bei Paris vom Hof gejagt und wird dann ein Jahr später Champions-League-Sieger bei Chelsea. Also es gibt zahlreiche Belege dafür, dass du mit 32, was ja glaube ich Boateng ist, noch lange nicht am Ende der Innenverteidigerkarriere bist. Und dann auf der anderen Seite, hol jetzt ja, also ein Leihdeal ohne Kaufoption ist ja eigentlich dafür da, um kurzfristig auf einer Position, wo du nicht gut besetzt bist, noch eine zusätzliche Alternative dazu zu holen, wenn du wenig Geld hast. Da sind wir uns ja alle einig. Weil langfristig ist es ja nicht geplant mit Chris Richards. Und ich finde, auf der Innenverteidigerposition haben wir, dafür, dass wir zwei Wettbewerbe spielen, auf jeden Fall ein gutes Angebot. Also wir haben genug Spieler eigentlich.
Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Tatsächlich, also wo ich es mir ein bisschen erklären kann, weil Rosen hat es tatsächlich damit erklärt. Er hat im Prinzip gesagt, dass man mit Hübner und Bicacic noch aktuell überhaupt nicht planen kann und es deswegen zu dünn ist. Dann muss man auch noch Adams abziehen, der keine Option mehr ist, Bogarde abziehen, der nicht IV spielen soll, sondern eben eher im Mittelfeld gesehen wird. Und dann haben wir letztlich halt noch Posch, Akpo, Vogt. Fertig. Nordfalt kommt vielleicht auch wieder zurück, aber ich glaube nicht, dass der wieder so oft spielen soll.
Ja.
Den hätte man vielleicht auch verkauft, wenn es Angebote gegeben hätte. Ist natürlich wirklich schwer, jemanden mit einer Oberschenkelverletzung noch zu verkaufen. Dann, und das ist, glaube ich, die Erklärung in Kombination damit, dass Hoeneß Richards unbedingt wollte. Und Richards am Ende ja auch unbedingt wollte, weil er es bei der TSG offenbar gut fand und eben relativ sicher ist, dass er Spielpraxis bekommt. Also ich verstehe es ein bisschen. Ja. Aber ich verstehe auch alle, die jetzt irritiert sind. Aber ich stelle mir gerade eine ganz andere Frage. Offensichtlich werden wir Viererkette spielen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, warum wir jetzt wieder wechseln sollten. Das hat dafür auch zu gut funktioniert. Klar, Kadarzabek wird zurückkehren. Aber wer wird jetzt gebencht? Also ich glaube, wir gehen davon aus, dass Richards fast immer spielen wird. Was ich gar nicht unbedingt gut finde. Weil wie gesagt, Posch, Akpo sind auch sehr entwicklungsfähig, gehören uns fest. Aber ich gehe davon aus, dass Richards 95% der Spiele machen wird.
Ja, gehe ich auch davon aus. Und auch ein Vogt, glaube ich, dass er Stammspieler ist. Also dann ist jetzt eigentlich die Stamm-IV mittlerweile Kevin Vogt und Richards. Und das finde ich, also ich will es jetzt noch nicht festmachen, weil wir ja erstmal ein paar Spiele abwarten müssen, ob sich das auch tatsächlich so entwickelt. Aber das finde ich auch ein bisschen unfair gegenüber Posch und Akpoguma, die es sehr gut gemacht haben in den ersten Spielen.
ja, es hat funktioniert und das finde ich auch komisch. Ja, und irritierend. Ich glaube, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Jakob oder Luis waren von unserem Partner Hoffi News, haben eine neue Aufstellung zusammengestellt und gehen davon aus, dass Vogt jetzt gebencht wird. Und dafür gibt es sicherlich Argumente, gerade eben auch, wenn man sieht, wie sich Posch und Akpo entwickeln und wenn man sieht, wie alt Vogt ist, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Aber so wie ich die Zeit beobachte, in der Hoeneß da ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Vogt gebencht wird. Vogt war jetzt auch die ersten 3-4 Spiele der absolute Abwehrchef bei uns, ganz eindeutig, auch von der Ausstrahlung her. Es wäre ein komischer Move nach einem ordentlichen Saisonstart, ihn zu benchen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was passiert. Aber irgendwie wäre es schon tragisch, wenn Posch Akpo jetzt kaum auf Einsatzzeit kommen. Denn ich habe gelesen, sehr erfreulich natürlich, gestern am Mittwoch hat Kadarzabek zum ersten Mal wieder vollständig mit der Mannschaft trainiert. Davor immer nur Teile. Und deswegen haben wir natürlich die Hoffnung, dass er in 9 Tagen vielleicht gegen Mainz schon wieder spielen kann. Oder zumindest teilweise. Und dann ist natürlich auch der Rechtsverteidigerplatz, den aktuell Akpoguma innehat, auch zu Recht, weg.
Ja, aber vielleicht wurde ja tatsächlich so gedacht, dass Pavel sehr verletzungsanfällig ist, mittlerweile auch. Und dass man dann mit Akpo oder auch mit Posch eine zusätzliche Alternative für den Rechtsverteidiger hat.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, aber
verstehe ich dann wiederum nicht, warum man nicht endlich mal das macht, was wir gefühlt seit Jahren sagen, und einfach mal einen Ersatzrechtsverteidiger holen, der Sebastian Hoeneß seinen Ansprüchen entspricht.
Das wollten wir ja auch. Stichwort das Transferkarussell, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben hier. Und das muss ja gar keiner sein, der wirklich auf Pavels Augenhöhe ist, um Gottes Willen.
Soll er ja gar nicht.
Ja.
Ja, also, da bleibt wirklich abzuwarten. Ich will jetzt irgendwie gar nicht sagen, David, würdest du abschließend sagen, dass der Transfer-Sommer der TSG oder jetzt auch beziehungsweise der Deadline-Day für dich erfolgreich verlief? Oder wie ist jetzt deine Stimmungslage nach dem Deadline-Day?
Also, so vom Gefühl her nicht ganz so gut, muss ich sagen. Aber wenn ich mir einfach mal die Fakten angucke, dann ist es doch absolut solide. Und da hat unser Partner Hoffi News auch interessant zusammengestellt. Ich muss es ganz kurz mal hier auftreiben. Am 31.08. haben sie mal zusammengestellt, wie Rosen bisher schon das alles organisiert hat. Belfodil ist weg, Sessegnon ist weg und Richards. Also Richards kam jetzt wieder, okay. So, neu dazugekommen sind Raum, Stiller und Rudi. Und sozusagen verliehen hat man Hogma, Elmkies und Staphylidis. Also hat man letztlich ja doch so ein bisschen ausgemistet. Maxi Bayer wurde auch noch verliehen, fällt mir gerade auf.
Ja.
Aber das Problem ist halt wirklich, klar, so ein Elmkies hätte natürlich auch keine Chance gehabt. Aber gerade eben, dass Brandt und Adams bleiben, ist schon ein bisschen tragisch.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Also ich sag's dir, für mich ist ganz klar zu erkennen, beim diesjährigen Transfer-Sommer die Angst, dass sich das letzte Jahr wiederholt, verletzungstechnisch, war riesengroß. Das ist für mich zu erkennen.
Ja, denke ich auch, aber für mich ist auch zu erkennen, auch wenn ich auf andere Mannschaften gucke, dass, wir wissen ja alle, glaube ich, wie kompetent Alexander Rosen ist, aber dass für ihn auch gar nicht so viel möglich war, gerade eben zu verkaufen, zu verleihen. Ich glaube, ihm waren da schon ein bisschen die Hände gebunden. Und in anderen Jahren hätte man Brandt oder Adams schon besser losgekriegt irgendwie.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin zufrieden mit unserem Kader. Wenn man jetzt einfach nur alle Namen auflistet und man liest die Namen, dann muss man natürlich sehr zufrieden mit dem Kader sein, weil man noch so Namen wie Kramaric, weil man noch so Namen natürlich wie Grilic liest, weil man jetzt neue Leute hat wie David Raum, sehr vielversprechender Linksverteidiger. Ein Stiller macht einen guten Eindruck. Ein Bebou kommt jetzt wieder zurück, trainiert auch wieder. Ein Brun Larsen ist wieder da. Also wir haben schon auf dem Papier einen fantastischen Kader. Aber wenn man jetzt mal tiefer reinguckt, dass man sieht, ein Grilic hat nur noch ein Jahr Vertrag. ein Chris Richards gehört uns nicht. Dann haben wir wieder viel zu viele Karteileichen immer noch drin, die natürlich auch stören können. Man will ja nicht, dass sich Leute verletzen. Und wenn alle Leute fit bleiben, dann wird es wirklich eine Mammutaufgabe von Sebastian Hoeneß, diese Mannschaft auch mit ihren ganzen Stärken so zu managen, dass da jeder glücklich bleibt.
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Wie gesagt, wir müssen tatsächlich aus der Mannschaft jetzt einfach Brandt und Adams rausrechnen. Da gibt es keinen Weg mehr zurück. Auch zum Beispiel Nahuel Noll wird bei der ersten Mannschaft geführt, der natürlich keine wirkliche Option ist, ebenso wie Tom Bischoff. Und dann lichtet sich das Ganze schon so ein bisschen.
David, ich sag dir jetzt mal kurz einen Namen. Vielleicht hast du ihn auch mittlerweile schon vergessen, dass wir ihn ja eigentlich haben. Aber ich sag dir jetzt einfach mal kurz einen sehr großen Namen eigentlich in unserem Kader. Bitte. Und du sagst mir dann, was für eine Rolle du dieses Jahr für ihn vorsiehst.
Okay.
Robert Sko.
Witzig, ich habe gerade tatsächlich an ihn gedacht und wollte dir eine andere Frage zu ihm stellen. Ich denke irgendwie, es wird schon so funktionieren, dass er ab und zu spielt, aber er wird nicht wirklich glücklich werden. Weil ich schon das Gefühl habe, dass Hoeneß noch auf seinen Durchbruch hofft. Wir hoffen ja auch darauf. Er hatte ein paar gute Spiele auch als Linksverteidiger. In der offensiven Rolle leider noch gar keine. Aber ich wollte dir zu Robert Sko quasi eine andere Frage stellen. Weil mein Gefühl ist, man hat ja quasi so ein bisschen überlegt, ob man bei Rizzo Doan zuschlagen soll. Hat dann Abstand davon genommen, war auch zu teuer. Aber ich muss auch sagen, guck dir mal die Offensive bei uns an. Und man muss auch mal sehen, so ein Baumgartner kann auch auf dem Flügel spielen. Gacinovic kann auf dem Flügel spielen. Brun Larsen ist gut in Form. Bebu kann im Sturm rechts außen spielen. Sko auch.
Adamian
flexibel einsetzbar. Sogar Rutter spielt teilweise auf dem Flügel. Und im Mittelsturm haben wir jetzt auch genug Alternativen mit Kramaric, mit Bebu und auch mit einem Dabur, der offenbar wieder besser in Form kommt. Dass ich gar nicht weiß, wozu man genau Rizzo Doan gebraucht hätte. Also Rizzo Doan hätte sicherlich gute Chancen bei uns gehabt zu spielen, aber damit hätte man so jemanden wie Robert Sko quasi fast aussortieren müssen. Vorausgesetzt, ja, Doan ist stärker als Sko, das wissen wir natürlich nicht sicher.
Genau, und das ist ja das auch, was wir die letzten Wochen verlangt haben. Ich kann mich noch an einen Satz von uns erinnern, wo wir vor mehreren Wochen gesagt haben, bevor wir jetzt über Neuzugänge nachdenken, möchten wir auch erstmal sehen, dass Leute gehen. Und David, wer ist jetzt unterm Strich weggegangen von uns? Der eigentlich quasi zu unserem A-Kader gehört. Belfodil, fertig.
Ja, das ist tatsächlich so. Nee,
er ist nicht gegangen.
Staphylidis war zwischenzeitlich auch mal Teil des A-Kaders kurz, bis er sich schwer verletzt hat. Aber sonst,
ja, du aber hast auch, schon recht. Dass jetzt so ein Spieler wie Maxi Bayer ausgeliehen wurde. Also natürlich, also super junger Kerl, der auch viel Potenzial hat. Eine clevere Laie, hat man ja in der Vergangenheit auch gesehen. Also wenn der bei Hannover auf seine Spielzeit kommt, dann ist es natürlich überragend clever. Aber niemand bei uns jetzt wird sich denken, oh, heute die Startaufstellung ist draußen, wo ist Maxi Bayer? Weißt du, was ich meine?
Ja, richtig.
Und das ist, also dass ein Maxi Bayer jetzt ausgeliehen wurde, dass ein Staffi ausgeliehen wurde, dass ein Hogma ausgeliehen wurde, das sind alles so Zusatzextras. Aber so richtig Spieler verlassen haben uns nicht.
Das ist richtig, das kann aber auch ein großer Vorteil sein. Und das ist vielleicht auch ein Mitgrund, warum wir doch recht gut in die Saison kamen. Also ich glaube, man kann das Transferfenster als ziemlich gemischt bewerten. Aber bei Richards haben wir jetzt uns schon ausführlich geäußert. Bei Doan bin und bleibe ich zumindest der Meinung, man konnte ihn fast nicht verpflichten, wegen des Überangebots auf dem Flügel aktuell. Weil sonst ist Stand jetzt eben ein Sko außen vor. Und ich bin mir sicher, dass man ihn bei der TSG noch nicht aufgegeben hat. Und das wahrscheinlich auch zu Recht. Und wenn man dann eben diese Taktik verfolgt, ihm noch eine Chance zu geben, er ist ja jetzt auch wieder fit, dann kann man keinen neuen Außen verpflichten, wenn man eben nur Pokal und Bundesliga spielt und eben nicht international.
Das stimmt. Also deswegen bin ich jetzt auch froh, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass Doan jetzt doch nicht gekommen ist. Nicht, weil es ein schlechter Kicker ist oder weil irgendwie 6,5 Millionen zu viel gewesen wären, weil das finde ich nicht mal. Also klar, 4, 5 Millionen hören sich natürlich besser an, aber ich finde jetzt nicht, dass 6,5 Millionen jetzt mega krass gewesen wären. Aber ich glaube, dass es echt eine sportliche Entscheidung gegen ihn war. Dass man gesagt hat, wie du richtig gesagt hast, nee, das bringt zu viel Ärger ins Team rein. Mhm. Und das bleibt jetzt für uns, also das war jetzt unsere Bewertung von der Transfer Periode, die jetzt vorbei ist. Und ab jetzt bleibt super spannend für uns, jede Woche zu bewerten, warum spielt der, warum spielt der. Und was natürlich für uns auch super geil wird, wenn wir jetzt sagen, ey David, was glaubst du jetzt gegen Mainz zum Beispiel, wie wird unsere Aufstellung sein, wenn ich dich das nächste Woche frage, dann wird es schon schwer, sage ich jetzt mal.
Wird es absolut. Ich bin auch selbst sehr gespannt. Wie gesagt, so Leute wie Karajabek werden wieder eine Option. Bei Bebu bin ich mir noch nicht ganz sicher, ist aber auch langsam natürlich auf dem richtigen Weg. Und Jonas, mein Top-Argument gegen eine Verpflichtung von Rizzo Doan ist übrigens gar nicht mal unbedingt Sko tatsächlich, sondern unser TSG-Spieler des Monats. Weißt du, wer es ist?
Brun Larsen?
Genau. Wir haben ja beide und auch Luis Löser von Hoffe News, wir hatten da haben ja in unserer großen Saisonanalyse darüber gesprochen, nicht damit gerechnet, dass er nochmal in der Art und Weise zurückkommt und jetzt auch in mehreren Spielen so abliefert. Also Gott bewahre, hoffentlich bleibt das auf diesem Niveau ungefähr, aber Stand jetzt war es deswegen die richtige Entscheidung, weil Brun Larsen wirklich... er ist sogar so gut drauf aktuell, du kannst ihn gar nicht benchen.
Ja, das stimmt. Und das war ja vorher auch nicht ganz klar, inwieweit er einschlagen wird. Und ja, also ich bin zufrieden mit unserem Kader, wenn man ihn anguckt. Was entscheiden wird, wie wir in das Jahr kommen werden, ob das ein Problem wird, dieser große Kader, das liegt in der Hand von Sebastian Hoeneß. Wie gut sind seine Fähigkeiten, Spieler bei Laune zu halten? Das wird ganz entscheidend. Ist er so ein Jupp Heynckes, der viel mit Spielern kommuniziert und wo man irgendwie das Gefühl hat, jeder ist Teil der Mannschaft? Oder haben wir, David, das kommt ja auch noch dazu, haben wir zu viele Charaktere im Team, die Unmut schüren? Also die dann quasi sehr, sehr böse sind, die damit sehr schlecht umgehen können, wenn sie auf der Bank sitzen. Da bin ich mir zum Beispiel auch nicht ganz sicher, ob ein Kevin Vogt ein Charakter ist, der sich hinten anstellen kann, ohne sauer zu sein.
Ja, das wissen wir aber halt einfach nicht, weil es noch nie passiert ist. Und es wäre natürlich möglich, wenn man den Kader sieht. Ich glaube, Jakob hat das ja auch prognostiziert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das nicht erleben werden. Dass wir nicht erleben werden, dass ein Vogt häufiger, dass der vielleicht ab und zu mal auf der Bank sitzt, okay, aber dass der wirklich regelmäßig auf der Bank sitzt, sehe ich Stand jetzt nicht. Der hat einfach offenbar ein sehr großes Ansehen bei Sebastian Hoeneß, hat sich auch mit seinen Leistungen einen Startelf-Einsatz verdient. Spannend wird es eben auch, wie schnell wirft man Chris Richards rein? Ist er jetzt direkt schon gegen Mainz ein Thema oder nicht? Wir sind gespannt und reden da ja dann auch nächste Woche darüber, denn heute brauchen wir keinen Ausblick zu wagen, denn das Spiel gegen Mainz ist erst am 11. September.
Genau. Dann haben wir noch das Thema DFB-Pokal. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Wurde ausgelost. Wir haben ein Heimspiel bekommen. Am 26. Oktober, 18.30 Uhr, in Sinsheim gegen Holstein Kiel. Ja. Zweitligist.
Und daran ist auch besonders, dass wir endlich mal wieder ein Heimspiel bekommen haben. Im Pokal, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich lange her.
Und Holstein Kiel, machbar. Was sagst du?
Ja, ist schon ein bisschen ein blasser Gegner, aber... Ja, vielleicht drehen wir ja langsam mal das Momentum und können im Pokal mal ein bisschen mehr zeigen. Aber irgendwie ist es auch ein gefährlicher Gegner, gerade wenn man auf die letzte Saison guckt. Ja. Ich bin mir gerade auswendig gar nicht sicher, wie es gerade für die Norddeutschen läuft. Da muss ich mal ganz kurz
spicken.
Ja, schlecht.
Sie sind Tabellen 15. und haben jetzt am 5. Spieltag ihren ersten Dreier geholt gegen Erzgebirge Aue.
Okay, also es läuft schlecht. Sie haben ja noch etwa 6 Wochen, das zu drehen. Aber sicherlich ändert sich da nicht so viel. Wir wollen da natürlich gewinnen, müssen da fast gewinnen. Und ich sehe gerade sogar, Jonas, dass bei Holstein Kiel jetzt einige Prominenz spielt. Fiete Arp, Steven Skripski,
Louis Holtby,
Finn Bartels ist bekannt. Und einen hatte ich sogar noch übersehen. Ja, sehe ich jetzt nicht mehr. Aber das ist ja schon interessant. Wirkt aber auch so ein bisschen so, Julian Korb von Hannover, wirkt aber auch so ein bisschen so wie die Resterampe. Das kann gut funktionieren, kann aber auch bitter in die Hose gehen.
Haben natürlich auch prominente Abgänge gehabt. Also letztes Jahr lief es für Kiel ja besser. Dann haben sie Lee verloren, der ja auch mit uns gehandelt wurde,
der nach Mainz
gegangen ist. Janni Sera ist gewechselt. Jonas Meffert. Also da sind auch sehr prominente Abgänge da gewesen, die es auch erstmal zu kompensieren gilt.
Ja, da ist einiges ins Rollen geraten.
Und wie du richtig gesagt hast, natürlich, das ist so ein Lewis Holtby zu transferieren. Für mich wirkt das jetzt auf den ersten Blick, auch wenn ich ihm wünsche, dass es mal wieder bergauf geht bei ihm, aber für mich wirkt dieses Transfergeschäft generell oder dieses Transferfenster von Kiel, als wäre Kiel so ein bisschen das Hertha BSC der zweiten Liga.
Ja, aber du erinnerst dich vielleicht noch, Sandhausen hat das, glaube ich, vor 2 Jahren ähnlich mal gemacht, unter anderem mit Diekmeier. Zwei in Anführungszeichen große Namen. Und da hat es funktioniert.
Ja, genau, bei Diekmeier hat es geklappt. Deswegen, mal schauen. Bis Oktober, also bis Ende Oktober ist ja auch noch einige Zeit hin. Das war jetzt einfach nur die Information, dass es ausgelost wurde. Ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner. Ist natürlich jetzt kein Pokalkracher, als wenn wir jetzt direkt in der zweiten Runde gegen Dortmund, Bayern, was weiß ich, Leipzig rangehen müssten. Aber ich würde sagen, den Gegner, den heben wir uns doch dann für eine spätere Runde auf, einen Pokalkracher, und konzentrieren uns dann erstmal darauf, eine Runde weiterzukommen, weil das muss auf jeden Fall drin sein.
Absolut. Und dann gibt es noch eine Ankündigung oder eine Meldung, die wir hoffentlich oder wahrscheinlich viele mitbekommen haben, dass unsere TSG-Frauen ganz, ganz kurz davor stehen, den Einzug in die richtige Champions League zu schaffen. Es gibt ja jetzt so ein komisches Verfahren, dass man sich erstmal qualifizieren muss. Und da wurde jetzt schon wieder gewonnen. Gegen den FC Rosengart gab es einen Sieg, und das Rückspiel ist jetzt am 8.9. Es sieht aber sehr, sehr gut aus. Es gibt auch noch Tickets im Dietmar-Hopp-Stadion dafür. Das wäre natürlich sehr, sehr historisch, da einzuziehen. Man ist nur noch ganz knapp davon entfernt, denn ein 3-0 auswärts ist natürlich ein idealer Start.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es schon ziemlich krass, also jetzt für einen Beobachter, der jetzt nicht so mega in der Materie drin ist, dass man ganz genau weiß, wie das System ist oder wie es in den letzten Jahren war.
Ja.
Aber sag mal, wie viele Spiele musst du denn bitte gewinnen, bis du erstmal in der Gruppenphase bist?
Was ja, ist also das ich für muss eine kranke Krankheit? Ganz ehrlich sagen, ich musste es auch mehrmals nachlesen, hab's immer wieder vergessen, dass dieses System von vorne bis hinten verkorkst ist.
Also sag mal, da muss man ja erstmal eine interne Champions League vorher gewinnen, bevor man überhaupt in der Gruppenphase ist. Das ist ja Wahnsinn. Absolut. 4 Spiele musst du jetzt dann am Ende spielen, bevor du überhaupt in der Gruppenphase bist.
Ja, aber wie gesagt, sie sind fast durch. Sie haben übrigens 3-0 gewonnen, muss ich kurz korrigieren. Und man kann das Spiel sehen am 8.9. ab 19 Uhr bei SWR. Live wird das übertragen und natürlich auch im Stadion. Ich bin wirklich gespannt. Die TSG-Damen haben aktuell unter Gábor Galay echt einen guten Lauf. Und ganz ähnlich sieht das aus ja bei unseren Herren, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Am 11.9. geht es da weiter gegen Mainz. Es gibt natürlich noch einen Vorbericht von uns nächste Woche, eine Vorausschau, eine Analyse. Und da gibt es natürlich jetzt auch Tickets noch. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, letzte Woche davon erzählt. Mit 8.000 Leuten war das auch schon eine wirklich coole Erfahrung. Es war nicht schwer reinzukommen, aber ein bisschen mehr als diese 8.000 dürfen es dann doch auch gerne sein.
Genau, und gegen Mainz wird ja auch der Gästeblock dann ein bisschen voller sein, allein schon wegen der Distanz.
Ja, stimmt, gehe ich auch von aus.
Perfekt, ich glaube, dann sind wir für diese Woche wieder durch, oder? Genau. Hast du noch was auf dem Zettel?
Haben wir schön gemacht, rund auf 60 Minuten.
Ja. Also einen ganz speziellen Dank geht natürlich wieder raus an alle, die zugehört haben, und an deinen Nachbarn, David. Dass der sich auch oft zu Wort gemeldet hat, war schön.
Ja, ihr könnt uns auch gerne bei Instagram schreiben, wenn ihr ähnlich konstruktive Beiträge habt. Ansonsten, bevor ich es vergesse, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, auf unseren Partner hoffenews.de. Guckt mal gerne auf die Webseite, die veröffentlichen aktuell wieder mehr. Haben jetzt auch einen neuen Redakteur mit im Team. Tim, der aktuell einen interessanten Artikel veröffentlicht hat zu den Top 3 Transferfenstern unserer TSG. Schaut da gerne mal vorbei und ja, bleibt uns gewogen, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Vielen Dank.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.